Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ein neuer Monat hat begonnen und der launische April hält Einzug. Und es begrüßen Sie recht herzlich zum heutigen Lesezeichen
Bernd Sternal
und Constanze Holtorf. Und du hast ja wieder viele interessante Sachen rausgesucht. Ich lese gerade Gustav Adolf Dippe, der Quedlinburger Züchterkönig. Wollen wir gleich damit anfangen?
Ja, denke ich mal. Quedlinburg ist ja bekannt als Saatgutstandort, der ja in vergangener Zeit mehr oder weniger weltweit bekannt war. Da ist es nicht mehr ganz so, schon wenigstens 2 Jahrhunderte. Und einer, der ganz wesentlich daran beteiligt war, das war Gustav Adolf von Dippe. Die Familie Dippe, das ist eine altehrwürdige Familie in Quedlinburg, die schon seit dem Mittelalter dort als Stiftsgärtner tätig waren. Und irgendwann sind die Dippes dann aus nicht bekannten Gründen von Quedlinburg nach Hedersleben verzogen. Dem dann 1600 Quedlinburg zu Brandenburg-Preußen kam, ist Martin Dippe wieder mit seiner Familie nach Quedlinburg zurückgezogen und hat dort vor dem sogenannten Neuen Tor, also in der Neustadt, sich Garten gekauft und ist dort tätig geworden. Weiterhin war er als Stiftsgärtner angestellt. Quedlinburg war schon zur damaligen Zeit, also im 18. Jahrhundert, für seinen Gemüsehandel und auch für erste Versuche, was Züchtungen betrifft, bekannt. Der Pflanzenzüchtung und mit der Saatgutzüchtung ist es so ein bisschen wie mit der Fischzucht. Die ist mehr oder weniger zum Großteil aus den Klöstern und Stiften hervorgegangen. Und so war es auch in Quedlinburg. Der Stift hatte also im Umfeld vom Schloss riesige Güter und hat dort diese bewirtschaftet. Ja, und jener Martin Dippe, der muss recht fleißig gewesen sein, wenn es heißt, dass er sich 500 Reichstaler gespart hat, um im Jahre 1717 sich erste Gärten zu kaufen, dann ist das schon für damalige Zeiten eine ganze Menge Geld. Leider hat er diese Investitionen nicht mehr lange überlegt und hat dann seine beiden Gärten an seine beiden Söhne Heinrich Christoph und Friedrich weitervererbt. Und diese beiden, die waren dann auch wieder als Abteigärtner tätig und haben dann auch in Quedlinburg sich ein neues Wohnhaus gebaut. Für damalige Verhältnisse, wie das damals so üblich war, noch recht bescheiden, waren ja Gärtner. Lief aber bei denen ganz gut. Dann war es allerdings so, dass Christoph Heinrich Dippe 6 Töchter hatte. Und damals sind diese Töchter ja grundsätzlich auszustatten gewesen, wenn sie heiraten wollten. Und diese Ausstattung, die hat ihm finanziell doch in eine ziemliche Krise gebracht. Mhm. Ja, und sein Sohn führte dann das Gartenbauunternehmen weiter. Er hatte dort zur damaligen Zeit alle Hände voll zu tun mit dem ererbten Besitz, hat geheiratet, hat 2 Kinder bekommen und weitere Gartengrundstücke hinzugekauft und den Gartenbaubetrieb als solchen ausgebaut. Lange hat er aber auch leider Gottes nicht gelebt. Er ist schon im Jahre 1809 verstorben und dann stand seine Witwe mehr oder weniger allein da mit den beiden minderjährigen Kindern und musste zusehen, wie sie mit dem ganzen Betrieb klarkommt. Und die Stadt hatte dann einen Vormund bestellt für das Unternehmen und der Vormund wollte im Grunde genommen das Unternehmen veräußern. Das konnte jedoch verhindert werden, da der verstorbene Dippe schon im Vorfeld selber einen Vormund benannt hatte, der sich diesem Verkauf widersetzte und somit die dippischen Gärtnereien den Söhnen erhalten geblieben sind. Am 8. September 1824 wurde dann Gustav Adolf Dippe geboren, um den es eigentlich in unserer heutigen Berichterstattung geht. Der besuchte zunächst mit seinem Bruder Christoph Lorenz das Quedlinburger Gymnasium, was für damalige Zeiten für Gärtner auch nicht normal war. Mhm. musste dann aber aus wirtschaftlichen Gründen das Gymnasium bereits mit 15 Jahren verlassen und hat dann auch eine Gärtnerlehre angetreten. Die hat er dann in Quedlinburg bei einer anderen Gärtnerei gemacht. Es hat sich schon in Jugendzeiten herauskristallisiert, dass er sehr engagiert war und sehr fleißig war und sein Chef ihn öfters losgeschickt hat ins Umfeld, um Saatgut zu verkaufen und auch einzukaufen. Bereits während der Lehre hat Gustav Adolf dann ein junges Mädchen kennengelernt. Das war Dorothea Grashoff aus Timmrode. Die Grashoffs sind ebenso wie die Familie Dippe eine alteingesessene und sehr angesehene Bauernfamilie in Quedlinburg gewesen. Und ein Zweig davon, der war halt dann irgendwie nach Timmrode gekommen. Die hatten dort Timmrode ein größeres Gut. Der Schwiegervater hat dann sein Gut verkauft und ist mit nach Quedlinburg gezogen zum Schwiegersohn und zur Tochter und hat dadurch eine ganze Menge finanzieller Mittel mit in das Unternehmen reingebracht, wodurch dann die typische Gärtnerei sich erheblich vergrößern konnte. Ja, und bei ihm ging es dann so richtig los mit der Saatzucht. Hat sich denn viel Mühe gemacht, hat Pflanzen beobachtet, hat die besten ausgewählt, das ist ja Zucht im Grunde genommen, und hat die dann miteinander gekreuzt und war recht erfolgreich, sowohl bei Gemüsefeld und auch bei Blumensämereien. Eine besondere Leistung war von ihm, die ihn von anderen abgehoben hat, dass er 1857 als erster überhaupt seiner potenziellen Kundschaft Preisverzeichnisse von seinem Saatgut zur Verfügung gestellt hat. Ansonsten wurde das immer zu jenen Zeiten alles ausgehandelt. Und zunehmend wuchs dann bei ihm auch das Geschäft des Saatguthandels, was dann schon überregional, sag ich mal, erfolgreich war. Er hat dann so einiges an auserlesenen Sorten kreiert, wie Maierbsen, besonderen Kopfsalat, Blumenkohl unter dem Namen Erfurter Zwerg, Zuckererbsen sowie exzellente Möhren, Radies und Kürbis.
Geschäftstüchtiger Mann.
Ja. Gesundheitsbezogen zog er sich dann 1863 aus dem aktiven Firmenleben zurück und der jüngere Bruder Gustav Adolf war nun der alleinige Chef. Er hat aber nicht verlangt, dass sein jüngerer Bruder ihn auszahlt, sondern er hat seinem Bruder freie Hand gelassen und hat das gesamte Kapital praktisch in der Firma belassen. Sie agierten sehr erfolgreich und das war auch dann der Grund, dass man ihnen schon bald anbot, sie müssten doch sich standesgemäß erweitern. Sie hatten also ein kleines, einfaches Häuschen, in dem die gesamte Familie dort Dippe wohnte. Und die Banker wollten ihnen dann Kredite geben, um sich eine repräsentative Villa zu erbauen. Und das war nun gar nicht seins. Das lehnte er ab und sagte, er brauche kein anderes Haus, er baue von seinem Geld lieber Saatspeicher und Scheunen und das jedoch nicht mit geborgtem Geld, sondern nur mit dem, was er an Überschüssen erwirtschaftet habe. Und überliefert ist von ihm auch, dass er dann zu den Bankern gesagt habe, die Kunden kämen schließlich, um bei ihm Saaten zu kaufen und nicht das alte Vaterhaus zu sehen. In dem sei er geboren und in diesem Hause wollte er auch sein Leben beschließen. Zudem meinte er, wem das alles bei mir nicht gefällt, der mag ruhig draußen bleiben. Zusammen mit seiner Frau führte er denn das Unternehmen weiter und baute es ständig weiter aus. Er kaufte zunächst auch in Blankenburg alte Speicher und baute sie um als Saatgutspeicher. Bis zu diesem Zeitpunkt kam unser Zucker eigentlich ausschließlich aus Importen. Das heißt, Zucker wurde aus Zuckerrohr gewonnen und wurde eingeführt. Es war zwar schon einige Zeit zuvor, wurden schon in Deutschland Erfahrungen gemacht mit Raffinerien und dergleichen, nur die Möglichkeiten, die man hatte mit einheimischen Rüben, die waren noch nicht gewinnbringend. Der Zuckergehalt der Rüben war so gering, dass das Ganze sich halt nicht lohnte. Und so machte er sich in mühevoller Kleinarbeit daran und begann Rüben zu züchten.
Mit mehr Zuckergehalt.
Mit mehr Zuckergehalt. Er erkannte dann durch viele, viele Untersuchungen und hat alles akribisch aufgeschrieben, womit das Ganze denn zusammenhing. Dass beispielsweise Zuckerrüben kleinen, gekräuselten Blättern einen höheren Zuckergehalt hatten, als welche mit einem großen Blattstand und alles solche Dinge. Ne? Und er züchtete dort recht fleißig und bezog auch andere Leute mit ein. Es war ja schon so, dass der Chemiker Andreas Sigismund Markgraf im Jahre 1747 den Zucker aus der sogenannten Runkelrübe damals entdeckt hatte. Doch man kam nicht so richtig in Deutschland voran. Das sollte auch so bleiben. Und dann kam ja die Zeit der Befreiungskriege und die Franzosen waren damals in der Zuckerindustrie, Raffinerie und dergleichen Vorreiter. Und da hat er sich dann so einiges abgeschaut. Ausgangspunkt war natürlich zu dieser Zeit auch, dass Napoleon gefordert hatte, schafft Zucker. Hintergrund war dafür, dass er sich von der Kontinentalsperre, die die Engländer für Importe dem Festland auferlegt hatten, sich lösen wollte. Und aus dieser Zeit hat er eine ganze Menge dort gelernt. Und in Quedlinburg gab es auch schon eine erste kleine Zuckerrübenfabrik, der er dann zusammengearbeitet hat. Von da ab, also so etwa von 1833, fokussierte er dann sein ganzes Interesse auf diese Zuckerrübe. Besonders beachtenswert ist dabei bei dieser ganzen Pflanzenzucht, dass es doch ein sehr mühsames Geschäft war. Es gab ja noch keine Computer und dergleichen wie heute, wo man alles eintragen kann, analysieren kann, sich Tabellen erstellen lassen kann, sondern es musste ja alles handschriftlich notiert werden. Daraus mussten dann Schlüsse gezogen werden und das machte er wirklich in einer sehr akribischen Art und Weise. So entstand die Zuckerrübe W.I. 1 von 1880, die wir weltweit ihresgleichen gesucht hatte. Für seine Züchtungen damals hat er sich zuvor mehr oder weniger Rüben aus aller Welt schicken lassen und Hunderte und Tausende von Kreuzungen vorgenommen, um die Eigenschaften der einzelnen Rüben zu untersuchen und dann auch ein Optimum dabei herauszuholen. Seine Zuckerrüben brachten der Firma Dippe und insbesondere natürlich dem Chef Gustav Adolf weltweiten Ruhm ein und brachten die Raffinerien in Deutschland erst so richtig zum Laufen. Das machte Dippe nicht nur erfolgreich, sondern auch richtig reich. Ende des 19. Jahrhunderts verfügte er bereits über 10.000 Morgen Land. Das war praktisch ein kleines Königreich. Mhm. Ja. Er hatte dann 1879 beispielsweise schon 100 Gärtner angestellt und 30 Lehrlinge und man schätzt zwischen 1.000 und 2.000 Arbeiter, die ja teilweise dann auch immer so Saisonarbeiter waren. Das war also ein richtig großes Unternehmen
richtig
schon.
Industrieunternehmen. Ja.
Das Besondere an ihm dort war aber auch, dass er nicht nur geschäftstüchtig war, sondern dass er sich sehr um alle seine Leute gekümmert hat. Viele von seinen Leuten haben bei ihm direkt mit auf dem Grundstück gewohnt und er hat auch für jeden immer ein offenes Ohr gehabt. Das heißt beispielsweise auch, dass ältere Mitarbeiter, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet hatten, die nicht mehr in der Lage waren, die schwere Feldarbeit auszuführen, dennoch weiter beschäftigt hat, ihnen halt irgendwelche anderen Jobs gegeben hat, so dass ja alle ihr Auskommen hatten, sagen wir es mal so. Ne? Sowas wie Renten gab es ja damals nicht. Ja, wenn du dann aus dem Erwerbsleben, was schon schwer genug war, raus warst, ja, dann musstest du dich halt von deinen Kindern und Verwandten und der Familie versorgen lassen. Und er hat halt praktisch eine Art Renten gezahlt und hat seine Leute dann weiter versorgt. Seine soziale Ader war also in Quedlinburg bekannt und er war aufgrund dessen auch ein sehr beliebter Chef, was natürlich auch dafür gesorgt hatte, dass er nie Probleme mit Arbeitskräften hatte.
Ja, das stimmt.
Ja, neben den Zuckerrüben, beschäftigte er sich aber auch weiterhin mit insbesondere dem Anbau von vielerlei Blumen und auch von Gemüsen. Es war mittlerweile ein riesiges Anbaugebiet geworden, was von Halberstadt über Dittfurt, Quedlinburg, Neinstedt bis nach Bad Sodrode reichte. Ja, er hatte nun denn am Ende wohl doch ein bisschen zu viel gearbeitet, denn um 1880 musste er dem ganzen Schaffen dann doch Tribut zahlen. Er litt an einem Herzleiden und musste sich mehr und mehr zurückziehen, musste auf Kuren für seine Gesundheit etwas tun und starb dann am 4. November 1890 in Sanremo in einem Schlaganfall. Gustav Adolf Dippe hatte aber Söhne, und zwar Karl Dippe und Friedrich Dippe, die zusammen mit dem Schwiegersohn Karl Esche das Unternehmen auch nach seinem Tode weiterführten und das auch nicht weniger erfolgreich. Nach wie vor wurde in die ganze Welt exportiert. Die Nachfolger, die investierten dennoch kräftig dann und bauten in Quedlinburg im neuen Weg 21 praktisch eine neue Firmenzentrale. Dieser Haupthof ist bis heute erhalten und steht zum großen Teil unter Denkmalschutz. Leider Gottes sind Teile davon, auch diese riesige Unternehmervilla direkt hinter der Bodebrücke, heute ein bisschen dem Verfall preisgegeben, wird bis heute, ist nach der Wende, sage ich mal, so kein Leben wieder eingezogen. Mhm. Ne? Es war ja dann das Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Ganze verstaatlicht, hatte mehrere Namen, dann VEB Saat und Pflanzgut und war eines, kann man ruhig so sagen, der sehr renommierten Unternehmen zu DDR-Zeiten. Weil wir haben ja immer versucht, möglichst viel zu exportieren und damit dann ein bisschen, sage ich mal, Devisen zu bekommen. Mhm. Und das war halt mit diesem Unternehmen in vorzüglicher Weise möglich. Damals wurde dieses Unternehmen sehr gepflegt, muss ich sagen. Die Bausubstanz war in Ordnung. Der Saatgutbetrieb hatte überall, bis hin hier nach Aschersleben, hier gab es auch riesige Saatspeicher überall. Ja, und ich war zur damaligen Zeit bis zur Wende der letzte technische Leiter dort. Leider Gottes wurde dann das ziemlich zerschlagen.
Ziemlich
schnell. Das wäre allein ein Buch. Ja, ziemlich schnell und komplett mehr oder weniger zerschlagen. An alle möglichen Investoren wurden Teile verkauft. Die eigentlichen Firmenerben, Krieg in Westen gegangen und haben in Niedersachsen neue Betriebe gegründet. Ich kann auch nicht sagen, wie das Ganze alles abgelaufen ist mit der Treuhand. Zumindest wurde das meiste irgendwie an Investoren verkauft und vergeben. Und heute ist eigentlich, es gibt zwar noch eine Saatgutgesellschaften, aber das ist alles im ganz kleinen Rahmen. Und diese riesigen Felder, wie wir sie früher hier hatten mit Blumen und Gemüsesaat, die gibt's heute nicht mehr. Das machen halt ganz einfach heute andere Länder. Es war schon zu DDR-Zeiten so, dass gewisses Saatgut, wie beispielsweise Hülsenfrüchte und dergleichen, nicht mehr in Deutschland produziert wurden, sondern damals schon aus Afrika kam. Und so wird man wohl heutzutage auch eine Vielzahl dieser ganzen Dinge in irgendwo, ich sag's mal so, in Billiglohnländer gegeben haben. Ja, aber über 100 Jahre war dieses Unternehmen Dippe eines der renommiertesten in Quedlinburg
und weltbekannt.
Ja. Ja. So wie wir beim letzten Mal über Heine und seine Würstchen gesprochen haben, war Dippe ein Name, den man zumindest in den Kreisen, wo es Bauern, Saatgut, Pflanzgut und dergleichen ging, international gekannt hat. Leider Gottes ist wenig davon übrig geblieben.
Manchmal gründet ja noch jemand einen Verein, der so ein bisschen die Erinnerung aufrechterhält.
Dennoch, wenn man heute durch Quedlinburg geht und vielleicht einen Reiseführer zur Hand hat und dergleichen, stößt man noch an allen Ecken und Enden in Quedlinburg auf die Hinterlassenschaften von Dippe und zahlreichen anderen auch noch, die es gab, Samenzüchtern. Überall stehen diese großen Villen noch, die damals gebaut wurden, dann zum Ende des 19. zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die dann teilweise zu DDR-Zeiten auch recht runtergekommen war, aber zum größten Teil heute dann irgendwo verkauft worden sind. Ja. Aber diese, wie gesagt, diese Saatzuchtdynastien in Quedlinburg, die haben halt das Stadtbild auch entscheidend mitgeprägt.
An dieser Stelle machen wir eine kleine musikalische Verschnaufpause mit dem Titel April Day. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema über und du hast ausgesucht.
Ein bisschen in die Natur.
Ja, Natur muss ja immer sein. Ja,
wenn jetzt wir hier schon Herbstliches
haben und es ist ja, die Vögel schnattern ja schon, was das Zeug hält. Die Schwarzerle mit ihren Bakterienwurzelknöllchen.
Die Schwarzerle, das ist ja nun ein Laubbaum, der nicht unbedingt in den Harzhochlagen vorkommt. Ist also ein typischer Baum für Feuchtgebiete. Und damit kommt er natürlich in der Harzregion auch recht häufig vor. Sowohl in den niederen Lagen des Harzes, wie auch im gesamten Vorharz und im Umland. Überall dort, wo große Feuchtgebiete waren, die wir ja insbesondere zu früheren Zeiten reichlich hatten. Die Harzgebirgsflüsse, die haben ja teilweise riesige Auenlandschaften verursacht, was wir uns heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorstellen können. Es ist ja so, dass es teilweise ja nur eine Fort irgendwo gab über die Oker oder über die Bode. Und alles andere waren teilweise kilometerbreite Sumpflandschaften, wo keiner durchgekommen ist. Und an diesen wenigen Stellen, wo man dann den Fluss überqueren konnte, dort sind dann auch schon sehr, sehr früh Siedlungen entstanden. Ja, und in diesen Feuchtgebieten, die es heute in diesem Sinne nicht mehr gibt, aber dennoch sind diese Flüsse oftmals rechts und links mit Schwarzerlen versehen. Also dort überall, wo es feucht und sumpfig ist, dort fühlt sich die Schwarzerle wohl. Es ist ja schon auch ein Baum, der schon in die germanische Mythologie Eingang gefunden hat. Es heißt schon damals, dass die drei Götter, unter ihnen Odin, den ersten Mann mit Namen Ask aus einem Eschenstamm und die erste Frau mit Namen Embla aus einem Erlenstamm schufen. So lautet die germanische Mythologie. Daher ist auch der Glaube abgeleitet, dass Erlenzweige Glück bringen, wenn sie am Karfreitag geschnitten worden sind. Zudem heißt es, Zweige der Erle, die in die Erde gesteckt werden, halten Maulwürfe fern. In gleicher Weise schützten einstmals die Bauern ihre Äcker vor Kohlweißlingen. Und zudem wurden die Fruchtstände in die Scheunen gelegt, um Mäuse abzuhalten. Diese Erlenbrüche, insbesondere in frühen Zeiten in den Flussauen, die waren den Menschen früher nicht immer so ganz geheuer. Im Halbdunkel, Nebel um Wald, gibt es das düstere Grauschwarz der Burge, daher Schwarzerle, dem Baum ein unheimliches Aussehen. Es war der Gespensterbaum des Volkes. Die Moor- und Auenlandschaften zählten sowieso bei den Germanen zu den Wohnorten der Toten, wo man dann auch oftmals damals Bestattungen durchgeführt hat und Opfergaben gegeben hat. Und hinzu kam, das kann man auch heute noch oft beobachten, dass Erlen, wenn sie gefällt werden, stark bluten. Das heißt, da läuft richtig oben ständig Flüssigkeit aus dem Stamm. Und sie sind auch eigentlich nach dem Fällen kaum tot zu kriegen. Die Stämme treiben unten überall neue Ableger wieder aus. Das Ausschlagsvermögen dieser Erlenstümpfe, das ist also so ziemlich einmalig. Diese ganze Mystik dabei wurde mit Hexenglauben in Verbindung gebracht. Das hat ja dann auch in seiner Lyrik Goethe verarbeitet, der sich ja eigentlich bei seiner Ballade der Erlkönig auch nur auf eine schon vorhandene dänische Volksballade gestützt hat. Und diese Ballade Erlkönig, die haben wir in der Schule gelernt und ich denke mal,
ja, ich weiß nicht, ob Kinder heute noch lernen.
Zu jeder Zeit war also die Erle Gegenstand von Sagen, Mythen und auch von umfangreichem Aberglauben. Das Holz der Erle, der Schwarzerle, ist recht weich und von gleichmäßiger feiner Struktur. Jahresringe sind fast nicht zu erkennen. Das Holz ist wenig elastisch und mit seinen Eigenschaften vergleichbar mit Linnenholz. Aus den Stämmen der Erle wurden früher Holzschuhe gemacht, andere Fußbekleidung für die Landwirtschaft, aber auch Tischler, Drechsler und Holzschnitzer verwendeten gern Erlenholz. Insbesondere war es aber auch interessant, man hat ja früher sowieso immer das versucht zu nutzen, was in näherer Umgebung irgendwo gewachsen ist. Mhm. Und so war die Erle als Bauholz sehr gefragt. Denn wenn sie als Bauholz im Sumpf steckt und feucht gehalten wird, mhm. dann hat sie eine Lebensdauer, die fast dem von Eichenholz entspricht. Mhm. Kann also im Grunde genommen hunderte, wenn nicht sogar tausende von Jahren alt werden. Es sind ja viele Hinterlassenschaften dort bekannt, nur nicht von Erle, aber beispielsweise von Eichenholz, haben wir ja hier im großen Bruch, ich glaube, habe ich schon mal darüber berichtet, diese alten römischen Übergänge, Brücken, die dort über den Bruch gebaut wurden, die in etwa 2000 Jahre alt sind und wo dann die Eichenstämme, die im Moor versenkt wurden, heute noch erhalten sind, mittlerweile allerdings versteinert sind. Hm. Also über 2000 Jahre. Und in gewissen Gegenden, wo Erlenholz früher erhalten war, da hat man dann halt Wasserbauten errichtet. So beispielsweise auch in Ravenna, in Venedig und auch in Amsterdam. Alle drei Orte stehen im Wesentlichen mit auf Erlenstämme, hm. die also schon seit Jahrhunderten Bauten und die Städte tragen. Hm. Voraussetzung, wie gesagt, ist, dass sie ständig feucht gehalten werden. Hm. So wie sie austrocknen, sind sie in einem ziemlich schnellen Verfall preisgegeben. Hm. Diese Erkenntnis, dass Erlenholz für solche Wasserbauten sehr geeignet ist, die war aber schon viel früher bekannt. Schon vor 4000 Jahren wurden jungsteinzeitliche Pfahlbauten am Bodensee beispielsweise erbaut. Ja, nun kommen wir nochmal zurück auf die Eigenschaften der Erle. Die männlichen Fruchtstände, kleine Zapfen, wurden früher zur Herstellung von Tinte genutzt. Mhm. Wieder zurückzuführen auch auf das Schwarz, Schwarzerle. Ne? Die Rinde und die Blütenstände wurden aufgrund ihres sehr hohen Gerbstoffgehaltes zum Gerben verwendet. Die Erle zählt somit zu den traditionellen Färbebäumen, aus deren Blüten grüne, aus den Zweigen braune Farbstoffe gewonnen wurden. Die Borke wurde zusammen mit Eisenteilen über Wochen in Wasser gelagert und die daraus entstehende Substanz wurde zum Schwarzfärben von Leder verwendet. Die Schwarzerle ist ein Baum, der als einzigster in unseren Breiten dort wachsen kann, wo kein anderer Baum mehr wächst. Mhm. Also in extrem nassen Gebieten. Der Baum muss ja ansonsten auch Sauerstoff zu sich nehmen, Wasser zu sich nehmen, Nährstoffe. Und wenn ein anderer Baum in derart feuchten Gebieten oder nassen Gebieten stehen würde, würde er mehr oder weniger ersticken. Diesen Luftaustausch, der notwendig ist, den haben die Erlen über ein ganz spezielles, ja, biologisches Verfahren, nennen wir es mal so, gelöst. Die haben halt im Grunde genommen keine kräftigen, großen Hauptseitenwurzeln, sondern sehr, sehr viel ganz kleine Vertikalwurzeln. Und an diesen vielen kleinen Wurzeln, dort befinden sich Stecknadel- bis Apfelgroße Anschwellungen und dort leben unter der Erde Bakterien, der Art Frankia. Und die sorgen dafür, dass die Erlen ihren entsprechenden Stickstoffbedarf bekommen. Das ist also eine Art Symbiose, wie wir sie ja bei vielen anderen Lebewesen bei uns im Wald auch vorfinden, insbesondere natürlich auch bei Bäumen und Pilzen. Und hier bei der Schwarzerle ist es halt eine Symbiose zwischen dem Baum und einem Bakterium. Ist also auch für unsere Breiten einmalig. Also ein sehr interessanter Baum, der also trotz alledem, weil er halt in solchen doch feuchten, nassen Gebieten stehen, weitgehend unbekannt ist.
Jetzt nochmal ein wenig Musik mit dem Titel Whispering und dann erfahren Sie noch etwas über Zwergenlöcher. Ja, und Jetzt nähern wir uns schon bald dem Ende entgegen. Aber du hast noch ein schönes Thema unter dem Titel Zwergenlöcher. Was machen die denn, die Zwerge?
Und wieder sind wir viel bei Mystik und Sagen angekommen. Alles, was man sich nicht erklären konnte, wurde ja irgendwo auf diese Art und Weise in früheren Zeiten beschrieben. So ist es auch bei den Zwergenlöchern. Es gibt also in einer Region des Harzes, im Südharzer Zechsteingürtel, sogenannte Zwergenlöcher. Das sind blasenartige Hohlräume. Dort bläst sich also regelrecht der Boden auf und darunter sind Hohlräume. Und die treten eigentlich im ersten Moment kaum in Erscheinung. Die treten erst dann in Erscheinung, wenn sie aufbrechen und man dann praktisch reingucken kann. Mhm. Sind keine riesigen Höhlen, sind in der Regel so bis 10, 15 Meter lang, 30 Meter lange in der Vergangenheit, sind auch bekannt. Und für diese Höhlen hatte man in der Vergangenheit keinerlei Erklärung und somit kam der Aberglaube auf, es sind die Wohnungen von Zwergen. Daher auch der Name Zwergenlöcher. Über die Jahrhunderte hinweg konnte man sich nicht erklären, wie diese Zwergenlöcher entstehen. Die moderne Geologie konnte jedoch dann das Rätsel lösen. Es handelt sich um sogenannte Quellungshöhlen, deren blasenartige Hohlräume durch das Aufquellen und damit verbundene Aufwölbung von Andrehit in Gips entstanden sind. Der Gips wurde dann später durch Sickerwasser, beispielsweise nach der Schneespelze oder nach starkem Regen, ausgewaschen und stehen blieben die unteren harten Schichten und die obere Humusdecke. Diese Art von Zwergenlöchern, von Quellungshöhlen, treten weltweit sehr selten auf. Eine der bekanntesten Vorkommen in Europa sind die am Sachsenstein und auf dem Höllstein bei Walkenried im Südharz. Auf einer recht kleinen Fläche sind dort viele dieser Quellungshöhlen zu sehen und zu erkunden. Ja. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der sich dafür interessiert, dann auch mal ein Ausflug wert, um sich das Ganze mal anzuschauen. Man sollte jedoch, wenn man das Ganze, es ist also ein Naturdenkmal, darauf verzichten, diese irgendwo zu betreten oder sowas, weil die stürzen dann ziemlich schnell ein. Der Moment, in dem sich solche Zwergenlöcher öffnen, ist praktisch auch immer der Beginn seines Sterbens, seines Einfalls.
Ja.
Die stehen dann also nur noch einige Jahre, maximal einige Jahrzehnte. Und man sollte also, wie gesagt, davon Abstand nehmen, versuchen, darauf irgendwo rumzuturnen oder drüber zu gehen. Diese entstehen also. Sie wachsen und sie verstürzen innerhalb weniger Jahrzehnte oder Jahrhunderte in recht dynamischen Prozessen, die auch nicht aufzuhalten sind. Ja, es ist also sicherlich, sage ich mal, dorthin, es ist dort unten bei Walkenried und am Sachsenstein auch entsprechend, gibt es auch entsprechende Informationstafeln und dergleichen für denjenigen, der sich dafür interessiert, mal ein interessanter Ausflug.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Wie gesagt, in Deutschland meines Wissens nach kein weiteres Vorkommen davon. Und ja, wir haben ja schon mal über den Bauerngraben berichtet, ist ja auch in diesem ganzen Zusammenhang Zechsteingürtel, Gipsauswaschungen und. Auch da ist man vor Überraschungen nie gefeit. Dort können neue entstanden sein, ne, oder alte eingebrochen sein. Das weiß man nicht. Das ist wie beim Bauergraben, der mal voll ist und mal leer, ohne dass man diese Zyklen irgendwo vorausberechnen oder vorhersagen könnte.
Ja, die Natur, die bietet immer wieder viele Überraschungen.
Die bietet verdammt viele Überraschungen. Mhm. Und heute ist halt wissenschaftlich vieles aufzuklären, was man sich in vergangenen Zeiten halt nicht erklären konnte. Mhm. Und somit halt dann zu Sagen und Mythen geführt hat. Und in unserem letzten Buch, bei Mitte Deutschen Verlag, wo wir schon mal drüber erzählt hatten, mit diesen ganzen Light-Painting-Aufnahmen, die Ingo Panse gemacht hat, war er ja unter anderem auch in solch einem Zwergenloch und hat es beleuchtet. Und ich habe dazu die entsprechende Sage geschrieben. Gut, wenn Sie dorthin kommen als Besucher, werden die Höhlen sicherlich nicht beleuchtet sein. Es hat auch damals einige Kritik gegeben. Gewisse Naturschützer sind halt immer grundsätzlich der Meinung, alle solche Naturdenkmale sollten möglichst der Öffentlichkeit nicht bekannt sein. Ich zähle aber darauf, dass die Menschen doch so vernünftig sind und Rücksicht darauf nehmen.
Jetzt ist es besser, machen wir es nochmal. Ja, und damit geht Harzlichen dem Ende entgegen. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Osterfest im Kreise der Familie und vielleicht auch Zeit für einen Harzausflug in der erwachenden Natur. Und es verabschieden sich recht herzlich
Bernd Sterner
und Constanze Holthoff. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.